Global gedacht, der Podcast, der die Welt auf den Kopf stellt. In dieser neuen Folge von Global gedacht. Christina und ich leiten heute mit unserem Gast unseren neuen Themenblock Wasser ein. Wir werden Wasser in den kommenden Monaten aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten und starten in dieser Folge mit einer etwas abstrakten Hinführung zu dem Thema. Wir wollen nämlich über Fluten sprechen und darüber, worin der Zusammenhang zwischen der Klimakrise und vermehrten Flutkatastrophen besteht. Auch in Gegenden, in denen es früher eher nicht zu diesen kam, wie auch im Ahrtal in Deutschland im vergangenen Jahr, als die Flut dort vielen Menschen die Lebensgrundlage oder auch tatsächlich das Leben gekostet hat. Weltweit hat die Katastrophe sehr viel mediale Aufmerksamkeit bekommen und zurzeit gibt es eine andere große Flut in Pakistan. Und wir wollen heute mit Friederike von der Initiative Klima vor 8 darüber sprechen, welche Unterschiede es in der Berichterstattung zwischen diesen beiden Flutkatastrophen gibt und warum und darüber, wie gute Klimaberichterstattung aussehen sollte. Zuerst werden wir aber einen kleinen Info-Input von Clara aus dem Podcast-Team hören. Sie studiert Geografie und teilt mit uns, was sie in ihrem Studium über Fluten und ihren Zusammenhang mit der Klimakrise gelernt hat. Aber ganz zuerst, Christina, wie geht es dir heute und wo bist du im Moment?
Ich bin im Moment bei meiner Oma. Ich habe ja gerade frei, weil ich gerade meinen Master fertig gemacht habe. Und jetzt bin ich mit meiner Mama bei meiner Oma. Und ja, mir geht's gut. Ich bin ganz entspannt. Wir haben gerade Mittag gegessen und jetzt freue ich mich auf die Aufnahme. Und bei dir, wie ist Prag? Hast du dich schon ein bisschen eingelebt?
Genau, ich habe noch nicht frei. Ich muss meinen Master erst noch fertig machen. Deswegen habe ich jetzt meine Einführungswoche in Prag. Bin seit einer Weile hier in Prag und ja, ist alles gut, sehr aufregend, sehr viel zu tun, aber ich freue mich auf das Jahr hier.
Klingt auf jeden Fall sehr spannend.
Ja gut, aber dann lass uns jetzt Clara die Bühne geben mit ihrem Info-Input und dann starten wir gleich ins Gespräch.
Hallo ihr beiden und hallo auch nochmal an alle Zuhörenden von mir. Genau, ich bin Clara, ich bin im Hintergrund tätig im Podcast-Team und ich studiere Geografie und in meinem Studium dreht sich ganz viel um das Thema Klimawandel und vor allem das Thema Wasser ist dadurch sehr interessant, sowohl im physisch-geografischen Kontext, aber auch im sozial-geografischen Kontext. Wie viele von euch bestimmt wissen, ist die direkte Folge des Klimawandels höhere Temperaturen und mehr CO2 in der Atmosphäre. In dem Zusammenhang häufen sich Extremwetterereignisse wie beispielsweise Dürren, aber auch Starkregenereignisse wie die Fluten im Ahrtal vergangenes Jahr. Aus den höheren Temperaturen resultieren also höhere Verdunstungsraten im Wasserkreislauf und die Niederschlagsereignisse verändern sich. Und vor allem der erhöhte Wasserdampfgehalt in der Atmosphäre macht die Wasserverfügbarkeit weniger berechenbar. Dies kann in einigen Gebieten eben zu starken Regenfällen führen, wohingegen in anderen Regionen, insbesondere in den Sommermonaten, stärkere Dürreperioden auftreten können. Häufigere Dürren in Kombination mit vermehrten Hitzewellen und extrem Niedrigwasser führen zu einem sinkenden Grundwasserspiegel, was natürlich negative Auswirkungen auf die Wasserverfügbarkeit hat. Und diese begrenzte Verfügbarkeit von Wasser führt vermehrt zu Konflikten um diese begrenzte Wasserressource, die für alle Menschen lebensnotwendig ist. Die Klimawandelfolgen eben auch in Bezug auf Wasser sind besonders in den Ländern des globalen Südens besonders stark. Aufgrund der geografischen Lage und da die notwendigen institutionellen und finanziellen Ressourcen zur Anpassung an den Klimawandel fehlen. Die Veränderungen im Wasserhaushalt haben somit Auswirkungen auf soziale und ökonomische Entwicklungen und können zu verschärften Konflikten zwischen verschiedenen Wassernutzenden führen. Weitere Gründe für die Wasserknappheit in der heutigen Zeit sind aber auch die wachsende Weltbevölkerung sowie der steigende Lebensstandard, verändertes Konsumverhalten und auch die Ausweitung von künstlicher Bewässerung in der Landwirtschaft. Das sind alles Faktoren, die auf die Verfügbarkeit von Wasser in allen Teilen der Welt direkte Auswirkungen haben. In Südafrika zum Beispiel ist Wasser schon seit Jahren eine knappe Ressource, viel früher schon, als wir das in Europa so mitbekommen haben. Es ist leider auch keine Besserung in der Zukunft in Sicht, da sich die Folgen des Klimawandels immer weiter verschärfen. Und viele Menschen bauen mittlerweile Brunnen, um unabhängig vom Wasserversorgungssystem zu werden. Dadurch sinkt der Grundwasserspiegel natürlich weiter, aber die Menschen brauchen Wasser und in Südafrika spielt eben noch mit rein, dass das Wasserversorgungssystem nicht so gut funktioniert, wie wir das aus großen Teilen Europas kennen. All diese Faktoren zeigen also, dass es schlecht um die Ressource Wasser steht und dass vor allem die Extreme sich immer weiter ausprägen und dass in Zukunft auch sich erstmal noch verstärken wird. Deswegen ist es besonders wichtig, dass wir über das Thema reden und darüber reden, wie man mit extremen Wetterereignissen wie Dürren oder Starkregenereignissen umgeht und welche Vorkehrungen man treffen kann, damit vor allem die vulnerablen Gruppen weniger stark davon getroffen werden in Zukunft. Denn das Thema wird uns noch lange beschäftigen und in den kommenden Jahren auch noch an Bedeutung und Präsenz hoffentlich in unserem Alltag gewinnen. Ich hoffe, ich konnte euch einen kurzen Einblick in das Thema Wasser im Kontext des Klimawandels geben und euch einfach eine Einordnung geben, ihr jetzt noch viele weitere spannende und konkretere Einblicke im Interview mit Klima vor 8 und Rebecca und Christina bekommt.
Hallo Friederike, schön, dass du heute hier bist, um mit uns zu sprechen. Du bist Journalistin und engagierst dich ehrenamtlich bei der Initiative Klima vor 8. Erzähl uns doch gerne mal davon. Seit wann gibt es das Projekt und was sind eure Forderungen?
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Klima vor 8 gibt es jetzt seit 2020. Da haben wir uns gegründet mit der Forderung, dass es eine regelmäßige Sendung zu Klimathemen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gibt. Also analog zu Sendungen wie Wissen vor 8 zum Beispiel oder Börse vor 8, die in der Vor-8-Strecke laufen, kurz vor der Tagesschau. Und wir finden, da sollte es auf jeden Fall eine regelmäßige Sendung geben, die zum Beispiel Klima vor 8 heißt, aber der Name ist nicht so wichtig. Und die sowohl Hintergrundinformationen über die Klimakrise vermittelt, als auch aktuelle Ereignisse aufgreift und einordnet, in Kontext setzt und erklärt. Genau. Diese Sendungen sollen so 3 bis 5 Minuten lang dauern. Sie sollen regelmäßig laufen, also am besten jeden Tag zur besten Sendezeit, also eben kurz vor der Tagesschau. Und sie sollen einen konstruktiven Ansatz verfolgen, also mit den Mitteln des konstruktiven Journalismus. Genau. Das war unsere Forderung und wir haben, um das zu verdeutlichen und auch um zu zeigen, dass es möglich ist, so ein Format zu machen, weil wir haben dann sehr oft gehört, oh, das geht gar nicht und Klimakrise ist viel zu komplex, das kann man gar nicht in so kurzen Sendungen machen. Und da haben wir uns gedacht, wir machen das einfach mal selber und haben ein Crowdfunding gestartet und haben 6 Beispielsendungen produziert, wo wir zeigen, ja, es funktioniert. Also man kann so ein komplexes Thema auch in diesen 3 bis 5 Minuten, kann das so runterbrechen. Und es gibt genug Aspekte der Klimakrise, die man dann behandeln kann.
Mhm, das ist wirklich, wirklich interessant, dass es so sich gebildet hat. Und wie setzt ihr euch dann im Team zusammen? Seid ihr mehrheitlich JournalistInnen, so wie du? Oder gibt es ExpertInnen aus anderen Bereichen? Und wie kam es auch zu der Gründung konkret? Wer hat da den Anstoß gegeben und wie hat sich das dann verbreitet?
Ja, also wir kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Es gibt Journalistinnen bei uns oder andere Medienschaffende, aber auch einige WissenschaftlerInnen oder Menschen, die was ganz anderes machen. Also das ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Wir sind entstanden, also die Forderung, dass es ein Format wie Klima vor 8 gibt, die gibt es eigentlich schon länger. Die wurde schon öfter aufgebracht. Es gab mal eine Petition dazu, die hieß Klima vor 8 statt Börse vor 8. Die haben, glaube ich, mittlerweile 30.000 Menschen unterzeichnet. Es gab die Grannies for Future, die in Köln sind und da über 100 Briefe an die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten geschrieben haben mit dieser Forderung. Also diese Forderung gab es schon länger und dieser Hashtag Klima vor 8 existierte auch schon. Wir haben uns dann gefunden, weil es auf all diese Initiativen tatsächlich immer nur die Antwort seitens der ARD vor allem gab, so sinngemäß, vielen Dank für Ihr Interesse und wir machen schon sehr, sehr viel. Genau, und es hat sich einfach nichts geändert. Und wir finden es aber so wesentlich, dass die Medien da ein bisschen vorankommen oder dass es eben auch so ein regelmäßiges Format gibt, dass wir gedacht haben, wir müssen das irgendwie anders aufziehen. Und genau, wir machen das jetzt einfach mal selber und entwickeln ein Konzept und zeigen, dass es geht und wie es gehen kann.
Genau, du hast jetzt gesagt, es hat sich einfach nichts geändert. Hat sich denn seit eurer Gründung was geändert? Was habt ihr denn schon so erreicht? Welche Schritte habt ihr unternommen? Und ja, was hat sich verändert seitdem?
Ja, wir haben diese 6 Beispielfolgen produziert, hatte ich ja schon erzählt, mithilfe des Crowdfundings. Da waren wir auch sehr, sehr erfolgreich. Also innerhalb von 3,5 Stunden hatten wir tatsächlich die benötigte Summe zusammen für die Produktion der Folgen. was auch zeigt, dass wir nicht alleine damit sind, mit dieser Forderung, dass das sehr viele andere Menschen auch so sehen. Wir haben das dann auf YouTube gestellt, die kann man auch immer noch anschauen, die Folgen, und haben gerade auch über Social Media sehr viel Werbung dafür gemacht und versucht, das zu verbreiten, hatten auch eine ziemlich große Resonanz, und wir hatten dann auch noch einen offenen Brief an Tom Buro, der hat auch einiges Aufsehen erregt, und irgendwann, würde ich sagen, war dann tatsächlich der öffentliche Druck für die ARD so groß, dass man uns dann Gespräche angeboten hat, tatsächlich. Also wir hatten insgesamt drei Gesprächsrunden mit der ARD. Das war auch ganz interessant, sage ich mal, aber leider ergebnislos. Und die Argumente waren eigentlich da auch die gleichen. Also hauptsächlich haben sie gesagt, ja, danke für euer Interesse und schön, was ihr macht, aber wir haben schon sehr, sehr viel Klima im Programm. So, und das es stimmt ja auch. Also die ARD oder die Sender vom Ersten, die berichten tatsächlich ja auch zur Klimakrise. Es ist ja nicht so, dass das Thema total ausgespart werden würde. Aber es kommt einmal darauf an, wann laufen diese Sendungen. Also es bringt dann eher wenig, wenn es gute Dokumentationen um 23:30 Uhr gibt. Also die erreichen einfach viel weniger Menschen. Und wir haben dann, nachdem dieses Argument kam, ja, aber wir tun doch schon so viel, haben wir gesagt, okay, das schauen wir uns mal genauer an, und hatten dann auch eine Datenauswertung, mit der wir eigentlich ziemlich gut belegen konnten, dass dem eben nicht so ist. Also, dass es durchaus Klima im Programm gibt, aber dass zum Beispiel auch fast die Hälfte der Sendung dann nachts läuft oder Wiederholungen sind. So. Und das ist einfach was anderes, wenn man wirklich täglich so eine kurze Sendung hätte, wo man dann schon eingeschaltet hat zur Tagesschau, man wartet auf die Nachrichten und sieht dann so eine Sendung. Das hat einfach nochmal einen ganz anderen Effekt, und das erreicht viel, viel mehr Leute. Und es erreicht vor allem auch gerade die Leute so ab 50, also die Menschen, die vor allem noch lineares Fernsehen gucken. Und das tun diese Menschen überwiegend. Also die informieren sich tatsächlich überwiegend über lineares Fernsehen. Also man hat dann einfach eine ganz andere Zielgruppe auch. Und zur Frage, ja, was haben wir erreicht? Also die ARD hat sich bis heute da nicht bewegt, leider Gottes. Aber die Privatsender oder RTL ist tatsächlich auf uns zugekommen und hat gesagt, super Sache, wir wollen auch gerne ein Klimaformat machen, und wir waren dann so ein bisschen an der Konzeption beteiligt. Und das läuft mittlerweile, glaube ich, schon seit fast einem Jahr, das ist das Klima-Update. Es gibt es zweimal die Woche zu deren Hauptnachrichtenzeit, also RTL aktuell. Und es läuft wohl sehr gut. Also die Privaten haben da ja nochmal einen anderen Druck, dass die Sendungen erfolgreich sein müssen, also müssen mehr auf die Quote gucken. Aber es ist auf jeden Fall ein Erfolg, ja.
Okay, schön zu hören, dass das auf jeden Fall schon was unternommen wurde, auch wenn noch nicht so viel von den Öffentlich-Rechtlichen selbst kam. Was vielleicht auch noch zu erwähnen ist, ihr habt auch ein Buch rausgebracht, Medien in der Klimakrise, mit wissenschaftlichen Artikeln von verschiedenen MedienwissenschaftlerInnen vor allem. Ich glaube, ich habe ein bisschen reingeschaut schon, aber ich muss noch definitiv mehr davon lesen. Ich fand es bisher sehr interessant. Genau, das gibt es auch noch. Und jetzt haben wir noch eine Frage für dich. Mehr ein bisschen persönlich, weil in unserem Intro, in unserem Jingle heißt es, dass es dieser Podcast die Welt auf den Kopf stellt. Und deswegen möchten wir mal von unseren Gästen wissen, wie du oder wie sie, und in deinem Fall wie du, ganz persönlich mit deinem Engagement die Welt auf den Kopf stellen möchtest.
Ja, also unser oder mein Anspruch ist schon, was zu bewegen in der Medienlandschaft. Also wenn man sieht, was passiert, wie die Klimakrise weiter eskaliert und wie wenig wir als Gesellschaften darauf vorbereitet sind, dann ist das auf jeden Fall der Ansporn, dass sich da was tut. Es tut sich schon was bei den Medien, aber es ist viel, 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 viel zu langsam. Und ich persönlich denke, wenn es eine regelmäßige Sendung geben würde, dass sie dazu beitragen könnte, dass wir als Gesellschaft weiterkommen in der Diskussion, in der Debatte darüber, wie wir eben die Transformation gestalten wollen, wie wir unsere Gesellschaften zukunftsfähig machen wollen. Und das, was wir tun, ja, das ist vielleicht ein kleiner Beitrag dazu, die Welt auf den Kopf zu stellen, aber Hoffnung stirbt zuletzt, ja.
Ja, das ist doch ein schöner Ansatz auf jeden Fall. Generell auch finde ich das sehr spannend, was ihr da mit eurer Initiative erreichen wollt. Du hast jetzt auch eben schon so ein bisschen angesprochen, was schon passiert ist, worauf ihr noch hinaus wollt. Wenn man es jetzt mal so ein bisschen, ich sag mal, auf das Handwerkliche reduzieren kann. Du hast schon angesprochen, ihr verfolgt den Ansatz des konstruktiven Journalismus. Jetzt sind Rebecca und ich zwei, die sich sehr intensiv mit Journalismus auseinandersetzen. Wir wollen das gerne beruflich machen. Wir haben das teilweise auch studiert. Aber kannst du noch mal ein bisschen erklären, was ist eigentlich konstruktiver Journalismus? Also, und auch damit auch begründen, warum ihr gerade diesen Ansatz verfolgt? Und würdest du das auch, ja, so als euer journalistisches Leitbild bezeichnen? Oder was würdest du sagen, worauf kommt es für euch an? Was ist so die beste Berichterstattung zur Klimakrise?
Ja, also der konstruktive Journalismus, das wird ziemlich häufig wird das gleichgesetzt mit irgendwie so einem positiven Journalismus. Aber das ist es gar nicht, ne? Also wenn man jetzt so eine Rubrik hat, die positive Nachricht des Tages oder so, dann ist das jetzt nicht per se konstruktiver Journalismus. Ist zwar auch manchmal schön, sowas zu lesen. Aber der konstruktive Journalismus geht noch ein bisschen weiter. Es gibt ja diese journalistischen W-Fragen, also wer, was, warum, wann. Und der konstruktive Ansatz fügt diesen Fragen noch eine weitere hinzu. Das ist die Frage, wohin? Also wohin geht's? Das kann bedeuten, dass man die Lösungen aufzeigt für bestimmte Probleme. Aber vor allem auch, dass man einen bestimmten Sachverhalt in einen größeren Kontext stellt. Also, dass man ein bisschen wegkommt von der problemzentrierten Berichterstattung, nenne ich es mal, hin zu einer lösungsorientierten Berichterstattung. Und das ist gerade bei Klimathemen sehr, sehr wichtig, dass man diesen Ansatz eher wählt, weil wir ja gesehen haben, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch alles falsch gelaufen ist. Also es hat ja auch einen Grund, warum die Berichterstattung so ist, wie sie ist, oder warum die Leute teilweise auch so schlecht informiert sind, weil es sich sehr, sehr lange darauf beschränkt hat, dass man Klimathemen reduziert, zum Beispiel auf Extremwetterereignisse. Und dann gibt es dazu die Berichte und die Meldungen und es ist schlimm, schlimm und dann hört es wieder auf und dann gibt es wieder nichts. Also diese anlassbezogene Berichterstattung. Wir haben das in unseren Auswertungen auch gesehen, dass dann die Berichterstattung während der Klimakonferenzen, da steigt die, da gibt es sehr, sehr viel Berichterstattung und danach gibt es wieder nichts. Und es ist aber auch wissenschaftlich bewiesen, dass diese Berichterstattung, die schafft kein Klimawissen, kein nachhaltiges. Das heißt, die Leute werden informiert, ja, da ist irgendwo eine COP, ne, bei Klimakonferenz. So, und sobald es aus den Nachrichten verschwindet, wissen sie eigentlich genauso wenig oder genauso viel wie vorher. Und das ist so ein bisschen ein grundlegendes Problem, weil die Klimakrise ist ja was ein Prozess, der eher relativ langsam, auch wenn sich's anfühlt wie sehr, sehr schnell gerade, aber relativ langsam vonstatten geht. Und es sind strukturelle Veränderungen, also eher ein Prozess. Und Medien sind aber eher aus auf, oder was sie sehr gut können, sind halt aktuelle Ereignisse oder aufgreifen und darüber berichten. So, also das passt nicht so ganz zusammen. Aber mit dem konstruktiven Journalismus könnte man da einiges verändern oder auch verbessern.
Und wir wollen ja gleich, ja, ne, sorry.
Nee, weil du gefragt hattest nach einer Art Leitbild. Also da ist der konstruktive Journalismus auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Aber ich denke, zu so einer Art Leitbild für eine gute Klimaberichterstattung müsste auf jeden Fall auch gehören, dass Klimathemen wirklich in allen Ressorts mitgedacht werden, ne? Weil die Klimakrise Auswirkungen auf jeden Lebensbereich hat, den wir haben. Und wir müssen dahin kommen, dass man tatsächlich auch dass sich das auch in der Berichterstattung abbildet. Also, dass wirklich in jedem Ressort oder bei jeder Geschichte, bei jedem Artikel, den jemand schreibt oder produziert, dass man da nachdenkt, welchen Bezug zur Klimakrise gibt es bei meinem Thema. So, und wenn wir da wären, dann wären wir schon einen großen Schritt weiter, denke ich.
Ja, das ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz. Da hatte ich noch so gar nicht drüber nachgedacht, dass man das jetzt nicht nur wenn es irgendwie, weiß ich nicht, um Energie- oder Umweltthemen geht, sondern dass es eigentlich ja allumfassend so in alle Ressorts gehört. Finde ich auf jeden Fall einen spannenden Ansatzpunkt. Wir wollen ja gleich, oder ich sage jetzt im Laufe der Folge auch noch so ein bisschen auf die Unterschiede in der Berichterstattung zwischen Ahrtal und Pakistan eingehen. Wenn man jetzt so aus dem, was du gerade gesagt hast, so aus diesem journalistischen Leitbild oder auch aus den Ansätzen des konstruktiven Journalismus, kannst du da einzelne Punkte, sage ich mal, herauspicken, wo du sagst, dass hier der globale Norden auch eine besondere Verantwortung hat, auch gegenüber den, oder nicht gegenüber, sondern über den globalen Süden zu berichten? Würdest du sagen, da gibt es eine Verantwortung? Und wenn ja, wo spielt die irgendwie rein? Oder wie muss man die, ja, wie muss man da arbeiten, um dieser Verantwortung gerecht zu werden?
Also ich würde sagen, da gibt es auf jeden Fall eine große Verantwortung. So, ganz grundsätzlich. Es ist natürlich nicht immer leicht, diese Themen zu platzieren oder eben auch diese Verantwortung aufzuzeigen. Also weil grundsätzlich der globale Süden findet bei uns in der Berichterstattung ja auch oder nimmt nun sehr, sehr, sehr kleinen Raum ein. Also wir sind schon sehr auf innerdeutsche Themen, würde ich sagen, fixiert. Oder bei bestimmten Ländern, wo man sich anguckt, wie die USA-Berichterstattung, wie viele Korrespondenten da sitzen, wie viele Korrespondenten es zum Beispiel in Afrika, in ganz Afrika gibt im Vergleich. Also das ist ein sehr, sehr großes Ungleichgewicht, so ganz, ganz grundsätzlich, also für alle Themen. Das ist sehr schade, weil es natürlich auch unser Weltbild prägt, die Berichterstattung oder die mangelnde Berichterstattung. Und weil man ja gleichzeitig auch immer nicht weiß, was man verpasst, wenn es bestimmte Artikel nicht gibt. So, also das wird nicht so schnell deutlich, was man eigentlich, was für blinde Flecken man da hat, auch in seiner eigenen Wahrnehmung. Und bei der Klimakrise, würde ich sagen, ist die Verantwortung noch mal größer. Also in Sachen Klimagerechtigkeit, das spielt bei uns in den Medien, jetzt ganz allgemein gesprochen, eine sehr, sehr, sehr geringe Rolle angesichts der Bedeutung, die Klimagerechtigkeit hat oder auch unser historischer Beitrag zur Klimakrise, sage ich mal, also unsere historischen Emissionen. Das ist ein Thema, das wird eigentlich kaum adressiert oder eben nur in speziellen Medien.
Ja, nee, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, den Eindruck habe ich auch. Aber da gehen wir auch gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Du hast jetzt eben schon angesprochen, dass ihr euch aus ganz unterschiedlichen, sag ich mal, Berufsgruppen zusammensetzt, also viele JournalistInnen, aber auch WissenschaftlerInnen und Leute aus anderen Bereichen. Wenn man jetzt nochmal auf diese Verbindung zwischen globalem Norden und globalem Süden eingeht, ist bei euch in der Arbeit, und das ist auch Teil von eurer Arbeit, dass ihr da gewisse Kooperationen habt, zum Beispiel mit Leuten oder ExpertInnen aus dem globalen Süden? Also gibt es da irgendwie Kooperationen, Zusammenarbeiten, Wissensaustausch oder ist es was euch generell interessiert, worauf ihr irgendwie in der Zukunft noch ein bisschen mehr eingehen wollt?
Also einen Austausch gibt es eigentlich nicht so bei uns. Also wir haben Kontakte mit dem deutschsprachigen Ausland, würde ich sagen, also mit Österreich, dann mit dem ORF, auch mit der Schweiz, aber in den globalen Süden eigentlich nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir das jetzt für unser Projekt, ob das tatsächlich notwendig ist, weil wir uns ja schon sehr auf Deutschland und die deutsche Medienlandschaft konzentrieren und hier die Dinge verändern wollen. Also ich meine, Austausch ist immer gut, aber genau, also weiß ich nicht, ob es jetzt in dem speziellen Fall, ob das nötig ist oder ob der Bedarf haben.
Ja, das wäre wahrscheinlich dann vielleicht auch eher eine Sache, wenn man jetzt wirklich wissenschaftliche Themen oder so über diese Länder hätte, dass man da irgendwie einen Austausch anregt. Aber ja, wie du sagst, ihr wollt ja hier was anstoßen und ihr wollt ja hier dazu anregen, dass diese Klimaberichterstattung mehr verbreitet wird. Deswegen, ja, es sind so Kooperationen wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig.
Ja, also zumal eben wir sind sehr, sehr auf die deutsche Medienlandschaft fokussiert und ich denke, viele JournalistInnen im globalen Süden haben einfach auch nochmal mit ganz anderen Problemen und Herausforderungen zu kämpfen, gerade was irgendwie, genau, freie Presse und sowas angeht. Also das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Aber unser Ansatz ist einfach hier, die JournalistInnen ein bisschen vor uns herzutreiben. Also den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Ja, jetzt gehen wir doch noch mal genauer wirklich auf die Berichterstattung ein hier bei uns in Deutschland. Und wir machen das einfach jetzt mal an zwei Beispielen, sage ich mal, fest, so ein bisschen, wie die Berichterstattung über Themen globalen Norden und globalen Süden abläuft. Und wir haben ja den Themenblock Wasser und deswegen haben wir uns da passend quasi zwei Beispiele rausgesucht. Und das eine ist einmal dieses schlimme Hochwasser, was es hier entlang der Ahr gab letztes Jahr im Juli. Und vielleicht nochmal so ein bisschen als Recap. Damals hatte das Wasser Häuser, Autos, Brücken und teilweise ganze Landstriche mitgerissen. Circa 42.000 Menschen waren oder sind auch immer noch betroffen. Und nach Angaben der Deutschen Welle starben bei der Flut mindestens 133 Menschen. Damals waren auch ganz lange noch Menschen vermisst. Und teilweise haben tausende Anwohner ihren kompletten Besitz verloren und vor allen Dingen auch so der Winter danach war für viele sehr hart, weil es keine Heizung gab, keine funktionierenden Leitungen und so weiter. Und auch heute noch, also über ein Jahr danach, sind viele Häuser kaputt und teilweise ganze Ortschaften immer noch unbewohnbar. Menschen haben ihre Jobs verloren oder sind immer noch in Kurzarbeit, weil einfach so die Infrastruktur noch gar nicht wieder komplett aufgebaut ist. Und auch nochmal als Zitat der Deutschen Welle, die betitelte nämlich das Hochwasser an der Ahr als die schlimmste Naturkatastrophe in Deutschland seit fast 60 Jahren. Das hatte auch verschiedene politische Auswirkungen. Es gibt einen Untersuchungsausschuss der rheinland-pfälzischen Landesregierung, die aufarbeiten sollte und gucken sollte, welche Versäumnisse es auf verschiedenen Ebenen gab und wer dafür verantwortlich ist. Da wurden auch verschiedene hochrangige Politiker angehört, wie zum Beispiel die Ministerpräsidentin Malu Dreyer oder auch Roger Lewenz, der Innenminister von Rheinland-Pfalz. Und jetzt gerade sehr aktuell ging es auch darum, dass in diesem Untersuchungsausschuss ein Video aufkam von der Polizei, die gezeigt hat, dass schon sehr früh Menschen wirklich in Not waren und ja, dass man das eigentlich auch schon viel früher wusste. Und genau, also da wird ganz viel aufgearbeitet momentan, da spielen ganz viele verschiedene Faktoren rein. Und ja, das ist jetzt nur mal so ein grober Überblick über die Eckdaten der Flut und die Konsequenzen und Folgen, die das nach sich gezogen hat. Worauf wir aber eigentlich hinaus wollen, ist, dass in den deutschen Medien immer wieder sehr ausführlich über die Flutkatastrophe berichtet wurde. Also sowohl als quasi die Katastrophe gerade sehr akut war, letztes Jahr im Juli und die folgenden Monate, als auch jetzt im Nachhinein, ein Jahr später oder über ein Jahr später, zum Beispiel über den Untersuchungsausschuss oder auch, wie es den Menschen vor Ort geht und wie der Stand der Dinge heute ist. Und die Katastrophe hat auch sehr viel internationale Berichterstattung nach sich gezogen. Und ja, das ist jetzt so mein Eindruck oder auch den, ich habe mich mit den Leuten in meinem Umfeld darüber unterhalten. Also alle hatten schon den Eindruck, dass da sehr viel und immer wieder auch drüber berichtet wurde. Das ist jetzt natürlich per se erstmal nichts Schlechtes oder erstmal nichts Schlimmes. Es ist aber doch gefühlt sehr anders als bei unserem zweiten Beispiel. Oder Rebecca, wie würdest du das einschätzen?
Ja, ich sehe das schon auch so, wobei Betroffene im Ahrtal, glaube ich, auch nicht hundertprozentig zufrieden sind über die Art der Berichterstattung über sie und wie viel da gemacht wurde. Sie wollen sich mehr Aufmerksamkeit, würden sich mehr Aufmerksamkeit wünschen. Und diese Eindrücke von ihnen wollen wir jetzt auch nicht negieren. Mehr geht immer quasi, aber wir müssen auch klarstellen, dass wir da jetzt auch aus einer sehr subjektiven Perspektive sprechen. Wir haben jetzt keine große Medienanalyse gemacht, sondern eher reflektiert, wie wir die Berichterstattungen wahrgenommen haben. Und das alles kommt auch aus unserer weißen, privilegierten, unbetroffenen Sicht und ist auch wichtig, um den Betroffenen zuzuhören, die nochmal ihre ganz eigene Sicht auf die Dinge haben. Aber, und auch ganz wichtig, wir wollen ja auch gar kein Leid gegen das andere abwägen. Unsere Solidarität ist ganz klar auf Seiten aller Betroffenen beider Fluten und wir hoffen, dass schnell Hilfe für Pakistan kommt und auch bald alles im Ahrtal wieder aufgebaut ist. Aber wenn man sich allein die Fakten ansieht, ist Pakistan um ein Vielfaches mehr betroffen, als Deutschland es war und ist. Wir nehmen heute am 29. September diese Folge auf und Stand jetzt stehen immer noch viele Teile des Landes Pakistan unter Wasser. Es gibt viele Ernteausfälle und es wird sich auf die Versorgung der Menschen auswirken. Über 33 Millionen Menschen sind generell betroffen. Ihre Häuser sind überflutet, zerstört, ihre Lebensgrundlage einfach weg. Und es mangelt an Lebensmitteln, Trinkwasser und Medikamenten. Das Risiko für diverse Krankheiten ist gestiegen, laut der WHO. Und laut Daten der National Disaster Management Authority in Indien, die am 15. September veröffentlicht wurden, sind über 12.000 Menschen verletzt und 1.500 Menschen ums Leben gekommen. Fast 2 Millionen Häuser wurden zerstört und natürlich ist dann auch viel Infrastruktur zerstört worden. Zum Beispiel fast 13.000 Kilometer an Straßen und 400 Brücken. Und nach Schätzung wird der Aufbau oder der Wiederaufbau 10 Milliarden Euro kosten, trotzdem genug. Und die EU und die Vereinten Nationen haben auch große Summen an Hilfsmitteln in Aussicht gestellt. davon ist aber noch nicht sehr viel angekommen. Genau, und das nochmal als Faktenlage zu Pakistan. Und was die Medienberichterstattung betrifft, ist mir einfach aufgefallen, dass es sehr viel weniger thematisiert wurde als die Flut im Ahrtal. Und da habe ich auch mit Christina im Vorhinein drüber geredet. Und es liegt natürlich auch daran, dass Menschen in Deutschland letztes Jahr direkt betroffen waren und dieses Mal nicht. Also sodass die Relevanz für sie größer war als jetzt für die Flut in Pakistan. Aber auch in den internationalen Medien, die ich verfolge, wurde es meinem Eindruck nach weniger aufgegriffen. Und die Flut in Deutschland war damals lange Zeit überall, auch international, soweit ich mich erinnere. Und mich hatten damals auch viele Nachfragen von internationalen Freunden erreicht. Genau, aber vielleicht muss man auch sagen, dass es halt eben in Pakistan, ich sag mal vorsichtig, normaler ist, dass Naturkatastrophen passieren. Und es war einfach in Verbindung mit dem Klimawandel auch einfach ein bisschen etwas unerwarteter, dass sowas in Deutschland passieren kann, dass Menschen wegen Naturkatastrophen ums Leben kommen. Genau, das sind vielleicht so ein paar Argumente, warum es vielleicht in den Augen von MedienmacherInnen ein bisschen relevanter war. Aber genau, wir würden da jetzt gerne quasi mit dir nochmal drüber sprechen, Friederike, wie sich deine Eindrücke damit decken. Ich denke einfach, dass vielleicht man zusammenfassend sagen kann, dass eine solche Flut mit diesen Konsequenzen in einem Land des globalen Nordens eher so eine 24-7-Berichterstattung zur Folge gehabt hätte und bei Pakistan das, obwohl es natürlich behandelt wurde, etwas in den Hintergrund gerückt war.
Ja, da würde ich absolut zustimmen. Also, was mich bei der Berichterstattung zum Ahrtal, was mir positiv tatsächlich aufgefallen ist, ist, dass das so die erste größere Katastrophe ist, an die ich mich erinnern kann, wo sofort die Verbindung zur Klimakrise eigentlich geschlagen wurde. So, das ist auf jeden Fall was ich irgendwie positiv bemerkt habe, was ich sehr, sehr gut fand. Genau. Also bei Pakistan dagegen ist tatsächlich überraschend wenig Berichterstattung angesichts der Dimension, die diese Katastrophe tatsächlich hat. Und ich glaube, was du gerade gesagt hast, also dass es auch im Ausland sehr viel Berichterstattung war, weil man es irgendwie nicht mit einem Land wie Deutschland so zusammenbringt. Und es stimmt ja auch teilweise, weil bei Pakistan, ne, da haben wir den Monsunregen, da gibt es immer mal wieder Überschwemmungen und so, das ist man tatsächlich irgendwie mehr gewohnt. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Trugschluss. Also die Annahme, dass Deutschland als hochindustrialisiertes Land da quasi keine Auswirkungen spürt oder dass diese Überraschung so gibt, dass es so heftig tatsächlich ist. Aber Deutschland ist sehr, sehr vulnerabel, was die Auswirkungen der Klimakrise angeht. Das ist, glaube ich, den meisten Leuten gar nicht so bewusst. Also das ist so ein bisschen so ein, ja, uns passiert schon nichts, aber das wird nicht so sein. So, aber das ist wahrscheinlich in der internationalen Berichterstattung, genau, bringt man das da nicht so schnell miteinander in Verbindung. Was mir auch aufgefallen ist, also beim Ahrtal wurde auch genau sofort die Frage gestellt, wer ist verantwortlich? Also die politischen Verantwortlichkeiten wurden thematisiert. Es gibt und gab auch teilweise Folgeberichterstattungen. Allerdings muss ich auch sagen, das bezieht sich hauptsächlich auf die Punkte, die du auch gerade angesprochen hattest, nämlich wer trägt die politische Verantwortung oder die strafrechtliche auch. Aber so ein bestimmter Bereich wird mir da auch sehr ausgeklammert. Nämlich wenn es jetzt darum geht, eben in Sachen Wiederaufbau, wie bauen wir das Ahrtal wieder auf? Also wenn jetzt wieder Häuser in Überschwemmungsgebieten gebaut wird oder wenn Personen, deren Häuser teilzerstört werden, keine Ausgleichsgrundstück angeboten wird, sondern gesagt wird, ja, aber ihr könnt es ja wieder aufbauen. Und die Menschen das dann tun müssen, weil sie nicht genug Geld haben, sich woanders was zu schaffen. Also das sind so Faktoren, wo ich mir schon wünschen würde, dass da JournalistInnen ein bisschen mehr nachfragen. Und das ist nicht nur um die politische Verantwortung, die ist ohne Zweifel sehr, sehr wichtig. Aber es ist eben auch mindestens genauso wichtig, wie gehen wir damit um und was lernen wir daraus? So, also es kann ja nicht sein, dass wir jetzt da im Ahrtal einfach wieder so schnell wie möglich alles aufbauen, sondern wir müssen auch in die Zukunft denken. Es müsste unsere Warnung sein, dass das passiert ist. Und wir sollten es eigentlich so aufbauen, dass wir künftige Extremwetterereignisse, dass wir da besser angepasst sind oder die Menschen vor Ort besser angepasst sind. Also das ist ein Aspekt, der mir hier in der Berichterstattung tatsächlich auch sehr oft fehlt, muss ich sagen. Und bei Pakistan, ja, wie gesagt, also angesichts der Dimensionen, die das hat in Pakistan, finde ich es sehr wenig Berichterstattung. Das hängt natürlich damit zusammen, dass Pakistan weit weg ist. So, das Ahrtal ist nah, also die Nähe ist ein Nachrichtenfaktor. Wenn was bei uns vor der Haustür passiert, ist das grundsätzlich immer mehr berichtenswert, als wenn irgendwas irgendwo anders auf der Welt passiert. Also dann muss es schon eine gewisse Dimension erreichen. Ich finde, dies bei Pakistan hatte die normalen Dimensionen, die es braucht, dass sowas in die Medien kommt, hat es eigentlich gesprengt. Und es ist trotzdem sehr, sehr wenig. So. Und dann finde ich, ist die Berichterstattung sehr oft als, genau, die Pakistanis als Opfer der Naturkatastrophe. So. In vielen Artikeln wird zwar erwähnt, kurz erwähnt, also hängt mit dem Klimawandel zusammen und Pakistan hat nur einen Bruchteil von unserem CO2-Ausstoß oder so. Also so ein Standardsatz, sage ich mal, in vielen Artikeln zu finden. Ich finde tatsächlich, wir müssten da oder wir als Journalistinnen bei der Berichterstattung tatsächlich noch einen Schritt weiter gehen. Also es reicht nicht mehr nur aus, dass man diese Verbindung aufzeigt, nämlich also dass dieses Land überproportional von den Auswirkungen betroffen ist, obwohl es kaum etwas dazu beiträgt oder beigetragen hat. Ich finde, dass diese Feststellung reicht nicht mehr aus. Also da müsste man tatsächlich auch wieder vielleicht auch ein bisschen im Sinne des konstruktiven Journalismus sagen, ja, was machen wir denn mit der Information? Also was bedeutet das konkret für uns, für unser Verhalten, für unsere Verantwortung als Industrienation? Also diese Fragen müssen von Medienschaffenden viel, viel stärker thematisiert werden. Gerade wenn wir jetzt im Hinblick auf die nächste Weltklimakonferenz im November in Ägypten, wenn es da um Loss und Damage gehen sollte, das ist ja auch noch nicht ganz klar, ob darüber diskutiert werden wird oder nicht. Ich finde, es wäre fatal, wenn das nicht auf die Tagesordnung kommen sollte. Aber gerade im Hinblick, dass die nächste Klimakonferenz vor der Tür steht quasi, und wir so eine Katastrophe haben, also das sollte man stärker miteinander verbinden und genau und stärker die Frage der Verantwortlichkeit von Ländern wie Deutschland in den Raum stellen.
Genau, ich würde auch noch kurz eine Anekdote erzählen. Ich habe eine Freundin aus Pakistan in meinem Master kennengelernt. Sie ist zurzeit hier in Europa und ihre Familie kommt nicht aus dem betroffenen Gebiet, aber ich wollte natürlich trotzdem irgendwie sie kontaktieren, als es passiert ist, und sie hat mir gegenüber ihren Ärger über die Ungleichheit in der Berichterstattung und die fehlende Aufmerksamkeit geäußert. Und sie glaubt, dass die Armut Pakistans und das Image, das wir im globalen Norden von dem Land haben, Pakistan im Auge der Mehrheit irrelevant machen. Auf eine Art, und dass sie das langsam als gegeben hinnimmt und sie das akzeptieren muss. Sie ist aber selbst auch Journalistin und findet natürlich die ganze Sache sehr ungerecht. Also das wäre jetzt Ihre Erklärung für einen Grund, warum die Aufmerksamkeiten so unterschiedlich sind. Aber was denkst du, also wir haben das auch schon ein bisschen angesprochen, aber was denkst du, sind Gründe für diese ungleichen Berichterstattungen über die verschiedenen globalen Auswirkungen der Klimakrise?
Also ich denke, tatsächlich entscheidend ist der Faktor Nähe. Also nicht nur, was bei uns in Deutschland passiert, sondern auch in Europa ist immer wichtiger als alles, was außerhalb Europas passiert, vielleicht mit Ausnahme der USA. So, das ist einfach so. Also so nehmen wahrscheinlich Journalistinnen an, dass das die Menschen am meisten interessiert. Da liegt einfach ein Fokus drauf. Und der gesamte globale Süden ist ja nicht besonders, also hatten wir vorhin auch schon mal ganz kurz drüber gesprochen, ist nicht besonders gut repräsentiert. So, also da muss es wirklich einfach eine bestimmte Grenze erreichen, bis das überhaupt bei uns in den Medien landet. Und also man muss das einfach irgendwie auch so zynisch sagen. Also ein Toter bei uns ist einfach sehr, sehr viel wichtiger von der medialen Berichterstattung als 100 Tote im globalen Süden. Also auch wenn das jetzt ein bisschen zynisch klingt, aber so funktioniert das offenbar, ne? Und das hängt mit dem Nachrichtenfaktor klar. Nähe, was ist mir nah, was ist mir ähnlich, womit kann ich mich gut identifizieren? Das spielt eine Rolle und das nehmen natürlich Journalistinnen auch an, dass es eine Rolle spielt. Und deswegen reproduzieren sie dann immer wieder auch die Artikel oder lassen die anderen außer Acht. Und dann ist natürlich auch ein Faktor, dass dass sowas schnell von anderen Themen verdrängt wird, also zum Beispiel Ukraine-Krieg oder Energiekrise und so. Diese Themen drängen dann da rein und man muss immer eine Auswahl treffen. Genau. Und ich glaube, dass, obwohl dieser Satz mit dem Beitrag zur Klimakrise von Pakistan und von Deutschland zum Beispiel, dieser Standardsatz, der sehr oft auftauchte, obwohl es den gab, glaube ich, wurde darüber bei uns tatsächlich einfach mehr im Sinne einer Naturkatastrophe berichtet. Und die Naturkatastrophen passieren und die sind schlimm und es sterben Leute dabei, aber sie haben auch immer einen Nachrichtenwert, aber genau, mehr auch nicht. Darüber wird dann berichtet und dann hört sie da auf. Das ist eigentlich bei dem Thema jetzt auch das Fatale, dass es eben auch so behandelt wird wie nur irgendeine, sage ich mal so salopp, Naturkatastrophe, wo halt Menschen sterben und es ist tragisch und so, aber leider nicht vermeidbar. Aber in dem Fall wissen wir ja auch durch die Attributionsstudien, dass es auf jeden Fall den Einfluss der Klimakrise gibt bei dem Ausmaßen der Flutkatastrophe in Pakistan. Also es ist nicht einfach nur eine Naturkatastrophe und deswegen sollte der Journalismus es auch nicht so behandeln.
Mhm. Ja, ich glaube, du meintest ja, die Nähe als Nachrichtenfaktor ist natürlich Europa, dann die Nähe zu, die politische Nähe zu Amerika oder generell eine kulturelle Nähe wahrscheinlich, weil wir, glaube ich, auch mehr über Dinge sprechen, die in Australien passieren, obwohl das wirklich sehr weit weg ist. Als es da lange gebrannt hat, war das für mich deutlich mehr im Fokus als jetzt die Flutkatastrophe. Deswegen ist wahrscheinlich ja diese kulturelle und politische Nähe auch oft sehr bestimmt. Genau, wir haben jetzt schon so ein bisschen auch über die Verantwortung von Medien geredet, eben da auch einen Fokus besonders auf die Klimagerechtigkeit zwischen globalen Süden und Norden zu legen. Aber die Arbeit der Medien ist ja nur die eine Seite der Medaille. Wir als RezipientInnen haben natürlich auch eine Verantwortung dafür, was und wie wir Medien konsumieren. Wie sensibilisieren wir uns denn selbst für einen kritischen Medienkonsum und wie erkennen wir auch guten und gerechten Klimajournalismus?
Ja, da muss man immer ein bisschen suchen. Als Beispiel, es gab zum Beispiel bei der Zeit einen Artikel über Pakistan, den ich sehr gut fand. Also einer der wenigen, wo ich tatsächlich dachte, okay, das haben sie irgendwie gut abgedeckt. Der hieß Ihr Leid, unsere Schuld. Das ist, finde ich, ein Beispiel für guten Klimajournalismus. Grundsätzlich, denke ich, kann man so ein bisschen gucken, werden da Hintergründe aufgezeigt, wird da der Kontext aufgezeigt, in dem das Ganze passiert. Gibt es einen konstruktiven Ansatz oder werden wir da einfach nur irgendwie Nachrichten um die Ohren gehauen? So, auch ja, schlimme Nachrichten und wie hinterlässt mich das? So, also das sind so ein bisschen, ich denke, ja, die Frage, wie viel Kontext, wie viel Hintergrund ziehe ich aus einem Artikel, aus einer Berichterstattung, ist eigentlich ein ganz guter Indikator für guten Klimajournalismus. Und dann gibt es ja durchaus auch einige Medien, die das sehr gut machen. Also zum Beispiel die Klimareporter oder auch Riffreporter, da gibt es auch immer wieder sehr gute, sehr gut recherchierte Artikel, auch aus dem globalen Süden. Sehr viel, es gibt Constructive Daily, also das Online-Magazin für konstruktiven Journalismus. Also es gibt diese Nischenmedien, sage ich mal, wo man sich schon gut informieren kann. Und bei den größeren, bei den Leitmedien gibt es immer mal wieder gute Berichterstattung. Aber man muss tatsächlich ein bisschen danach suchen, ja.
Du hast jetzt eben schon die nächste Klimakonferenz in Ägypten angesprochen und diesen Loss and Damage Fund. Ich wollte da nochmal ganz kurz einhaken, weil ich glaube, das ist auch für unsere Folge sehr interessant, das kurz ein bisschen zu erklären, was das eigentlich ist. Weil es geht ja eigentlich darum, dass man sagt, von politischer Seite findet man irgendwie einen Ausgleich oder irgendeine Gerechtigkeit dafür, dass, wie du eben auch schon gesagt hast, oft die Länder im globalen Süden viel stärker betroffen sind, obwohl sie viel weniger dafür können. Und dieser Loss and Damage Fund, der wurde eben bei der letzten Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Glasgow 2021, dieser sogenannten COP26, darüber wurde diskutiert, dass eben vulnerable Länder oft eben des globalen Südens Zuschüsse beziehen können für die Verluste und Schäden, denen sie aufgrund der Klimakrise ausgesetzt sind. Wie gesagt, weil sie halt oft oder meistens gar nicht die großen oder die größten Verursacher sind. Da wurde irgendwie so hin und her diskutiert und wirklich was bei Rom kam nicht. Du hast jetzt auch schon gesagt, wir hoffen mal, dass dann in Ägypten bei der nächsten vielleicht was bei Rom kommt. Das ist jetzt auch nur ein Beispiel dafür, was zum Beispiel von politischer Seite oder von Seite von Machthabern, MachthaberInnen gemacht werden kann. Wir sind jetzt aber auch schon am Ende der Folge angelangt und bei der letzten Frage. Und am Ende von unseren Folgen wollen wir immer unseren HörerInnen gerne noch so einen Anstoß geben, was sie auch selber so machen können oder wie sie sich selbst für das Thema der Folge einsetzen können oder auch die Menschen in ihrem Umfeld zum Beispiel dazu anregen können, was zu tun oder auch grundsätzlich erst einmal dafür zu sensibilisieren. Deswegen, ja, also ich denke, dass du in dieser Folge auf jeden Fall schon geschafft hast, uns für viele Sachen zu sensibilisieren und uns auch so ein bisschen dazu anzuregen, ein bisschen kritischer vielleicht mit Medien umzugehen oder auch nochmal genauer hinzugucken, okay, was ist das jetzt eigentlich für eine Berichterstattung, was steckt dahinter oder was fehlt auch. Aber jetzt so als letzte Frage an dich, was würdest du sagen, wie oder wo auch können sich Menschen ganz individuell dafür einsetzen, zum einen euch zu unterstützen und oder sich generell im Kampf für eine bessere Klimaberichterstattung einzubringen?
Ja, an der Stelle würde ich dann gerne nochmal auf unser Buch verweisen. Es wurde schon mal ganz kurz thematisiert, Medien in der Klimakrise. Das ist eigentlich ein sehr guter Einstieg auch für Menschen, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, so ein bisschen ins Thema zu kommen, zu dem ganzen Komplex Medien und Klimakrise und was für Ansätze gibt es. Es ist eigentlich hauptsächlich für Medienschaffende gedacht, aber es ist tatsächlich auch so geschrieben, dass man es gut verstehen kann, wenn man sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat. Und es wird auf jeden Fall den Blick ein bisschen schärfen, wie man auf Medien blickt und wie man die Klimaberichterstattung bewertet. Also das kann ich nur jedem empfehlen. Und ansonsten zu Klimaberichterstattung, also was ich auch einen ganz guten Weg finde, wenn man, dass man von seiner Lokalzeitung eine andere Berichterstattung einfordert, wenn man da unzufrieden ist. Also wenn man was auffällt oder zum Beispiel, was wir über den Sommer ja sehr oft hatten, dass dann die Badespaß, Freibadbilder kommen und es wird über die Hitze und die Dürre dann eigentlich berichtet. So, also etwas, was sehr unpassend ist, einfach falsch bebildert. Wenn einem solche Sachen auffallen, dann erreicht man schon relativ viel, wenn man dann Leserbriefe schreibt oder wenn man sich an die Lokalzeitung wendet und sagt, hört mal, damit bin ich nicht zufrieden oder genau. Also das wäre so mein Tipp, was man tatsächlich konkret tun kann. Man kann natürlich auch unseren Verein unterstützen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, Klimavoracht e.V. Ja.
Ja, sehr schön. Vielen Dank für diesen Anstoß nochmal zum Ende. Ich glaube, wenn ich hier mal noch eine persönliche Note erzählen kann. Also Rebecca und ich, wir sind beide, wenn ich das mal so motiviert sagen kann, Nachwuchsjournalistinnen. Deswegen so ein bisschen diesen journalistischen Input zu bekommen, war sehr spannend. Aber auch generell, was du zu dem ganzen Thema gesagt hast, war wirklich sehr interessant. Und ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns zu sprechen. Und ich kann auch für mich sagen, ich werde auf jeden Fall die Augen offen halten und hoffe sehr, dass ich euch früher oder später dann kurz vor 8 auch mit euren kleinen Sendungen sehen kann. Und genau, also macht weiter so und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke euch.
Ja, danke.
Ja, und auch wieder vielen Dank euch fürs Zuhören. Das war die erste Folge in unserem neuen Themenblock zum Thema Wasser. Das heißt, dass ihr euch noch auf 2 weitere Folgen zum Thema Wasser freuen könnt, die dann in den nächsten Monaten folgen werden. Und wie immer nach der Folge gilt, wenn ihr noch mehr zu unseren Themen wissen wollt oder mehr zu unserer Arbeit im Podcast-Team oder auch generell, was Masifunde Deutschland und Masifunde Südafrika sonst so macht, dann schaut doch gerne bei Masifunde auf Instagram vorbei. Dort könnt ihr uns auch immer eine Nachricht schreiben, wenn ihr Input, Ideen, Fragen oder sonst was zu den Folgen habt. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt oder nicht. Rebecca und ich haben auch heute zum ersten Mal mit neuen Mikrofonen aufgenommen. Also könnt ihr jetzt auch gerne schreiben, ob ihr das gut findet, ob euch das aufgefallen ist oder auch nicht. Und ansonsten, ja, wenn ihr uns nicht auf Instagram schreiben wollt, dann könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben an podcast@masifunde.de und dann lesen wir uns das gerne durch und nehmen euer Feedback auch sehr gerne entgegen. Und ansonsten verabschieden wir uns bis zur nächsten Folge hoffentlich. Genau, bis dann, bleibt gesund.